Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pilch, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, und heute machen wir mal wieder ein kleines Kapitalmarkt-Update, nachdem wir ja unsere Serie zu den Kapitalmarkt-Anomalien jetzt beendet haben. Und unsere Zahl der Woche dazu lautet 3,75%.
Unser Thema der Woche.
Ja, wir starten mit dem Kapitalmarkt-Update, ja, dass wir einfach mal wieder ein bisschen berichten, was sind so die aktuellen Wirtschaftsthemen, was sind so die Themen am Kapitalmarkt und wie ist die Börse im Moment so gelaunt. Ja, Sascha, was würdest du sagen? Daumen hoch, Daumen zur Seite, Daumen runter, wie ist so die Stimmung am Aktienmarkt?
Also momentan so ein ganz bisschen verhalten, zumindest was Europa betrifft. Also ich würde einfach mal sagen, leicht nach unten. Mhm. Ich glaube, die Europawahl hängt den Börsianern noch so ein bisschen in den Knochen. Gar nicht unbedingt wegen den Rechtsruck. Ich glaube, das ist sicherlich ein gesellschaftliches Thema, aber nicht so ein richtiges Börsenthema gewesen. Mhm. Was viel mehr verunsichert, ist momentan natürlich die Diskussion um Neuwahlen in Frankreich, die jetzt kommen werden. Und vielleicht auch Neuwahlen, die vielleicht bei uns ja noch anstehen könnten. Also bisher wurde das ja kategorisch ausgeschlossen. Aber die ersten Politikkommentatoren munkeln ja schon, dass da momentan das brodelt. Gut, bin jetzt auch kein Top-Politologe, kann das natürlich nicht beurteilen. Aber die Börsen machen sich momentan schon Gedanken darüber, über die politische Unsicherheit. Deswegen kann ich einfach nur sagen, dass das momentan ganz klar irgendwie eher nach unten ist. Weiterhin ist es so, die EZB hat auch so ein bisschen enttäuscht mit ihren Aussagen. Man hat sich da so ein ganz bisschen mehr versprochen von, dass die EZB jetzt vielleicht klarer den Pfad auch in Zukunft vorgeben wird. Natürlich ist die Zinsen sind gesenkt worden. Das war erstmal gut für die Märkte, aber das war auch schon eingepreist. Jetzt hätte man sich nochmal gewünscht, dass ein klares Statement kommt. Und wie gesagt, dann steht ja noch, jetzt heute ist ja tatsächlich jetzt erstmal Dienstag, es steht ja tatsächlich auch noch die FED-Sitzung diese Woche an. Da stimmt. Ist auch nochmal die große Fragezeichen. Also Börsianer sind momentan so ein bisschen, ich sag mal, sommerverschnupft. Anders kann man es nicht formulieren.
Also Daumen zur Seite, ein bisschen verhalten. Ja, hat man auch gesehen, also du hast schon gesagt, so ganz die Marktreaktion gab es erstmal nicht auf die EU-Parlamentswahl. Nur der Euro, der so ein bisschen abwertete im Vergleich zum US-Dollar und auch im Vergleich zu anderen Währungen. Ja, du hast schon die Zinssenkung angesprochen. Da können wir auch gleich unsere Zahl der Woche auflösen, weil das ist natürlich auch spannend. Wo liegt aktuell das Zinsniveau? Das wurde jetzt eben gesenkt von 4% auf 3,75%. Das heißt hier jetzt, dass der neue Einlagensatz quasi, wenn also Banken bei der EZB Geld hinterlegen, bekommen sie dafür 3,75% Zinsen. Die erste Zinssenkung nach vielen, vielen Monaten. Und jetzt die große Frage, wie geht's weiter? Wann folgt die nächste Zinssenkung? Ich hatte jetzt gelesen, ja, die ersten Erwartungen sind, dass jetzt erst im September oder so wieder die nächste Zinssenkung kommt. Die ist ja aber auf jeden Fall noch eine. Wie siehst du das, Sascha? Hältst du das für realistisch, dass jetzt direkt eine Reihe von weiteren Zinssenkungen folgen?
Also ich glaube, dass es wahrscheinlich ist, dass wir demnächst auch noch Zinssenkungen sehen. Wahrscheinlich wird dieses Jahr auch noch mindestens eine Zinssenkung kommen. Mhm. Wahrscheinlich sogar noch zwei. Ob es drei werden, das ist ein großes Fragezeichen. Dafür müssen die Inflationsdaten auch passen. Ich würde einfach mal sagen, ein bis zwei Zinssenkungen werden es noch werden. Aber auch nicht so schnurstracks, wie man sich das vorgestellt hat. Also jetzt dieser Zinssenkungsfahrt, wie man sich das halt immer wünscht als Börsianer, dass jetzt quasi in jeder Zinsentscheidung, quasi jeder Sitzung der Notenbank die nächste Zinssenkung verkündet wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein etwas, ich sag mal, Seitwärtsfahrt geben wird und dass wir auch Monate sehen, wo gar nichts passieren wird. Deswegen zwei Zinssenkungen bis Ende des Jahres, ja. Und die Kommunikation ist eigentlich viel wichtiger. Ich meine, dass die Notenbanken da sich klar nochmal committen dabei, das wäre auch nochmal ein wichtiger Faktor. Auf der anderen Seite, gar keine Zinssenkung wird es auf, glaube ich, nicht geben. Sehr unwahrscheinlich. Ganz einfach aus dem Grund, weil man die Wirtschaft ja stützen möchte. Und wir natürlich da auch eine ganze Menge Herausforderungen haben, die jetzt die nächsten Monate und Jahre auf uns zukommen werden.
Ja, und genau, die große Frage ist ja jetzt, zieht die US-Notenbank nach mit einer Zinssenkung? Du hast ja schon gesagt, die Sitzung ist auch diese Woche. Zumindest die Bank of Canada hat er auch gesenkt um 0,25% auf 4,75%. Das heißt, da wurde auch schon der erste Schritt gemacht. Jetzt halt eben die Frage, wie die Amerikaner damit umgehen. Da muss man wirklich sagen, die letzten Wirtschaftsdaten aus den USA, die waren auch verhalten oder ja eher so gemischt. Einerseits im Dienstleistungssektor ist die Stimmung sehr gut. Da war jetzt auch der ISM-Index, der ja auch immer befragt, die Unternehmen, wie ist aktuell die Lage, wie schätzt er die zukünftige Entwicklung ein. Da wird jetzt wieder Wachstum angezeigt oder signalisiert, während jetzt im verarbeitenden Gewerbe die Stimmung nicht ganz so gut ist. Der US-Arbeitsmarkt wiederum, der ist sehr stabil. was einerseits für die wirtschaftliche Lage gut ist, andererseits aber für die Notenbanker immer so ein Signal, ja, die Löhne können dadurch weiter steigen und dann müssen wir noch so ein bisschen vorsichtig sein, was die Inflationsentwicklung angeht. Ja, also da ein ziemlich gespaltenes Bild. Wie bist du aktuell eingestellt, was die USA angeht, Sascha? Wie schätzt du da die Lage ein?
Also ich würde jetzt ganz einfach sagen, die Amerikaner sind in einer sehr robusten und sehr guten wirtschaftlichen Verfassung. Also insgesamt läuft es sehr, sehr rund. Und der einzige Grund, warum die Amerikaner die Zinsen noch nicht gesenkt haben, ist, weil es gut läuft. Also das ist ja der Grund dabei. Und da muss man sich natürlich ein Stück weit auch mal die Frage stellen, ist das jetzt schlecht, dass die Zinsen nicht gesenkt werden, wenn die Wirtschaft insgesamt sehr solide und sehr gut läuft? Natürlich hat der Aktienmarkt das auch schon so ein bisschen vorweggenommen. Also und deswegen ist ja auch so ein bisschen nicht die Frage unbedingt, Wirtschaft und Aktienmarkt sollte man da getrennt betrachten. Natürlich, auch wenn die Wirtschaft weiter rund läuft, heißt das nicht, dass der Aktienmarkt gut laufen wird. Dafür bedarf es halt nochmal der Zinssenkung. Aber eigentlich, glaube ich, würde sich der ein oder andere Politiker in Europa eher wünschen, dass wir momentan wirtschaftlich gesehen eher amerikanische Verhältnisse haben, als das, was so aktuell hier in Europa passiert.
Ja, definitiv. Also gerade hier muss man auch sagen, die Enttäuschung ist ja auch wirklich groß hier in Deutschland und auch, was unsere Wirtschaft hier angeht, dass man sagen muss, ja, das läuft in anderen Ländern deutlich besser. Wir hinken da ja wirklich in vielen Bereichen hinterher. Auch in diesem Jahr wird es, wenn überhaupt, ein ganz leichtes Plus, was das Wirtschaftswachstum angeht. Kann auch zu einer Stagnation führen, dass wir hier wieder gar nicht vorankommen. Jetzt sieht man so die Konsumentenstimmung, die zieht jetzt leicht wieder an, nachdem die Inflationsrate jetzt ja auch wieder zurückgegangen ist. Ich glaube, bei 2,4% liegt die aktuell. Im nächsten Jahr wird jetzt damit gerechnet, dass wir dann endlich mal wieder ein leichtes Wirtschaftswachstum erreichen. Also ja, aber so richtig positiv klingt das hier im Moment ja auch nicht. Was ja auch immer einen großen Effekt auf die Inflationsrate hat, ist der Ölpreis, Sascha. Wie entwickelt sich der dann? Dürfen wir mal wieder darauf hoffen, dass die Tankpreise an der Tankstelle irgendwie wieder ein bisschen zurückgehen? Zumindest ja. Positive Tendenzen gab es da ja, oder?
Ja, sind sie ja schon. Also insgesamt sind wir doch auf wieder ein relativ verhaltenes Niveau. Ich meine, die OPEC hat jetzt erstmal gesagt, okay, die Förderkürzungen werden verlängert, weil denen ist das schon so ein bisschen Dorn im Auge. Die wünschen sich einen etwas höheren Ölpreis auch dabei, also ganz klar. Vermutung natürlich auch, oder nicht nur Vermutung, sondern auch kann man ganz gut sehen, die Russen verkaufen natürlich ihr Öl weiterhin und machen das natürlich sehr unter den Weltmarktpreisen, weil sie es anders gar nicht können. Gerade natürlich Richtung Indien zum Beispiel. Also das Öl ist ja da. Also der Markt wird ganz gut geflutet momentan mit Öl. Deswegen halten wir uns auf diesem Level. Trotzdem wir natürlich momentan die sehr angespannte Lage im Nahosten haben. Also und ich glaube, das ist so ein bisschen schon bezeichnend. Es sieht zwar nicht so aus, als würde der Konflikt jetzt über die Grenzen von Israel eskalieren, aber das Risiko ist immer latent da. In vergangenen Zeiten hatte ich eigentlich immer gesehen, immer dann, wenn es in Israel zu Konflikten gekommen ist, dass tatsächlich der Ölpreis explodiert ist. Das ist hier nicht passiert in den letzten Monaten. Also der Ölpreis hält sich da halt relativ stabil und relativ solide, ganz klar.
Ja, ansonsten nochmal der kurze Ausblick in die Welt der Kryptowährung. Da gab es auch die Überraschung, kann man ja fast sagen, das wurde eigentlich nicht erwartet, dass die US-Börsenaufsicht SEC da auch die ersten ETFs für Ethereum genehmigt hat, nachdem ja Bitcoin bereits quasi zugelassen wurde. Dafür auch nochmal so als, um abzuholen, einfach was für Größenordnungen mittlerweile der Wert aller Bitcoins und der Wert aller Ethereum-Coins sozusagen zusammen hat. Bei Ethereum sind wir dabei 425 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung und beim Bitcoin bei 1,3 Billionen US-Dollar. Also das hat mittlerweile natürlich eine unglaubliche Größenordnung angenommen und Ethereum auch seit Jahresanfang 50% Preiszuwachs gehabt. Aber da, wie wir ja immer hier im Podcast machen, wirklich zur Vorsicht mahnen, dass das eben ja, hohe Schwankungen sind, deutliche Volatilität drin ist und auch gerade diese ETFs jetzt auch erstmal nicht geplant sind, dass sie hier überhaupt in Europa zugelassen werden.
Können sie auch gar nicht.
Können sie gar nicht. Magst du mal erläutern, warum?
Ja, also aus dem Grund, ich meine, in Deutschland gibt es eine ganz klare Regel, dass man tatsächlich, wenn man einen Fonds auflegen möchte oder einen ETF auflegen möchte, dass dort verschiedene Assets kombiniert, also verschiedene Sachen kombiniert werden. Also ein Fonds, der nur auf eine einzige Währung oder auf eine einzige Aktie oder sowas setzen würde, ist nach deutschem Recht gar nicht zulässig, auch nach europäischem Recht gar nicht zulässig. Da gäbe es andere Instrumente, die gibt es ja schon länger, diese ganzen Zertifikate zum Beispiel, die das abbilden, aber so ein Fonds, der ja von den meisten immer noch als die sichere Variante angesehen wird, wird es auf absehbare Zeit in Deutschland nicht geben. Dafür müsste man tatsächlich das gesamte Regelwerk für die Investmentfonds verändern.
Okay, ja, das stimmt. Also das heißt, da braucht jetzt hier wir niemand zeitnah drauf hoffen. Natürlich immer mal so ein bisschen, wir hatten schon den Ölpreis. Es gibt natürlich aber auch noch andere Rohstoffe, sei es Metalle und so weiter. Da kann man in letzter Zeit ja auch sehen, die Rohstoffpreise sind deutlich angezogen in den letzten Wochen. Das kann man auch am Bloomberg Commodity Index beispielsweise sehen, der eben verschiedene Rohstoffe eigentlich hier zusammenfasst oder die Preisentwicklung von verschiedenen Rohstoffen. Kupfer mit Maizeit hoch, Silber auch deutlich höher. Sascha, du hast ja auch in London mit Rohstoffen zu tun gehabt. Wie ist denn da so deine Expertenmeinung? Gerade Metalle, meine ich, mich zu erinnern zu können, dass das so ein bisschen auch dein Faible war.
Ja, auf jeden Fall.
Wie schätzt du da die Lage ein? Was ist da so die aktuelle oder auch der Grund dafür, dass jetzt gerade Metalle wieder so teuer sind?
Also Kupfer ist in der Tat natürlich ein Thema, dass das natürlich eins der knapperen Metalle ist und natürlich auch immer ein Indikator dafür, wenn es in vielen Regionen ganz gut läuft. Also wenn der Wirtschaft wieder anspringt in bestimmten Nationen. Also Kupfer war eigentlich der Hauptindikator dafür, wenn man das so ein bisschen betrachtet. Mhm. Jetzt sicherlich auch noch ein bisschen der spekulative Inflow, der stattgefunden hat. Man merkt auch in der Vergangenheit, dass immer mehr Investoren auch Kupfer für sich selber als Anlageobjekt entdecken und einfach mal sagen, ich kaufe mir jetzt einfach mal auch einen Rohstoff-ETN, also Exchange-Traded Note, eine ETC, ein Exchange-Traded Commodity, also ein Vehikel, wo ich tatsächlich dann auch in Kupfer investieren kann. Das findet auch vermehrt statt, also ganz klar in der letzten Zeit dabei, gerade weil Gold ja auch so gut gelaufen ist. Und dann denkt man sich natürlich auch, okay, ein bisschen Kupfer kann ich mir auch mal ins Portfolio legen. Das ist so ein bisschen so der Punkt. Weltweit übrigens auch der Punkt dabei. Da gibt es auch natürlich ein paar andere Metalle, die auch gut gelaufen sind. Ich meine auch Nickel zum Beispiel kann man nochmal ganz gut nennen. Nickel ist ein Sonderzyklus, weil Nickel hat den ganz großes Problem, dass sehr viel Nickel aus Russland kommt. Und dann natürlich immer so die Frage ist, wie viel wird denn tatsächlich noch in die Welt geliefert? Die Russen wollen das natürlich ganz gerne, wissen aber auch, dass ihr Nickel natürlich gebraucht wird, gerade auch bei den Aufbau der erneuerbaren Energien ist es nicht ganz unwichtig. Edelstahl zum Beispiel wird Nickel sehr stark gebraucht. Deswegen fährt dieser Markt momentan auch ganz gut Karussell, um das mal so zu formulieren. Also am Ende ist allen klar, Rohstoffe sind erstmal ein Engpass, sind eng und können auch tatsächlich nicht so einfach nach oben gefahren werden, wie jetzt zum Beispiel Öl. Also die Ölpumpe kann man tatsächlich politisch besser steuern. Es gibt dieses OPEC-Kartell, ist ja ein Beispiel dafür von einigen Marktteilnehmern, die tatsächlich auch entscheiden, ob jetzt mehr oder weniger Öl kommt. Also eigentlich ein Unding. Also in anderen Branchen würde das sofort zum Kartellverfahren führen. Bei der OPEC darf man das aber irgendwie, weil die natürlich die Macht dafür haben. Sowas gibt es aber de facto bei Kupfer zum Beispiel nicht. Also da hat man natürlich die ganzen Unternehmen, die sehr aktiv dabei sind. Eine Glencore zum Beispiel oder eine Rio Tinto, die das sehr, sehr aktiv nennt. BAP Billiton, also das sind die großen rohstofffördernden Unternehmen, die natürlich dann diese Preisabsprachen nicht analog der OPEC machen. Also um das mal so zu formulieren. Und die profitieren natürlich recht gut von der aktuellen Preisentwicklung an den Märkten. Also hat aber auch mit der Inflationsrate natürlich zu tun. Also verschiedene Gründe, warum der Kupferpreis und auch die anderen Basismetalle sich momentan so gut entwickeln.
Ja, jetzt jeder, der sich jetzt denkt, oh cool, jetzt lege ich mir mal ein bisschen Kupfer ins Schließfach, das wird natürlich schwer, weil da braucht man natürlich ein bisschen mehr Gewicht, um da überhaupt auf einen bestimmten Wert zu kommen.
Eine Tonne kostet $10,000.
Ja, genau, das ist schwer.
Wenn jemand $10,000 anlegen möchte, muss er schon irgendwie einen ganz guten, ich sag mal, eine gute Sackkarre mitnehmen, um sich das nach Hause zu schaffen, das
ja, Zeug genau. Dann. Ne? Oder ein paar Gartenhäuser bauen, um das Kupfer zu lagern. Ja, und ansonsten haben wir auch noch den Aktienmarkt natürlich, wo auch ganz schön Aktivität drin ist. Also da haben wir natürlich immer wieder auch das Thema Spekulation, GameStop, AMC, gerade die GameStop-Aktie jetzt auch irgendwie wie letzte Woche wieder fast 50% zugelegt. Das heißt, da wieder ordentlich was drin. Und wir haben ja auch schon hier so ein bisschen ja über Rohstoffe gesprochen. Mittlerweile muss man sagen, Halbleiter gefühlt auch ein, ist zwar kein Rohstoff, aber einfach enorm wichtig für die Wirtschaft. Nvidia da natürlich führend mit KI-Chips hat jetzt auch als drittes Unternehmen die 3 Billionen US-Dollar-Marke geknackt. Also nach Apple und Microsoft da. Ja, wie schätzt du das ein? Da irgendwie gefühlt ist da ja kein Halten in Sicht. Nvidia wieder year to date, also seit Jahresanfang 150% Performance gemacht. Hat das irgendwann nochmal ein Ende oder wie ist da deine Einschätzung? Da gab es ja jetzt auch eine Konferenz. Gab es da irgendwelche Neuigkeiten?
Also eigentlich nur, dass es gut läuft und dass es auch weiter gut laufen wird und dass man auch sehr optimistisch ist und dass man natürlich momentan alle Ressourcen in Richtung künstliche Intelligenz lenkt, also quasi die Chips auch in die Richtung dann darstellt. Eine kleine Gefahr, die Nvidia vielleicht haben könnte, aus meiner Sicht zumindest und auch aus Sicht als Computerspieler, ist, dass sie so ein bisschen natürlich ihre ursprüngliche Basis an Kunden so ein bisschen verlieren, weil das Grafikkartengeschäft wird momentan tatsächlich absolut vernachlässigt, weil man einfach sagt, ich kann mit den KI-Chips deutlich mehr Geld verdienen. Und jeden Chip, den ich für eine Grafikkarte benutze, bedeutet für mich, dass ich weniger Profit mache, als wenn ich es in eine KI-Chip reinpacke. Das kann aber auch eine sehr kurz gedachte Situation sein, wenn Nvidia dieses Feld tatsächlich aufgeben würde und sich nur noch auf die KI-Chips konzentrieren würde, dann wäre es natürlich schwierig, wenn es mal nicht so gut bei den KI-Chips mehr läuft und man vielleicht doch ganz gerne auch mal wieder den einen oder anderen Videospieler hätte als Kunden, der sich eine Nvidia-Grafikkarte kaufen sollte. Deswegen müssen die schon vorsichtig sein, dass sie tatsächlich ein wichtiges Kerngeschäft nicht vollständig vernachlässigen. Momentan ist es so ein bisschen meine Interpretation, dass man sehr, sehr stark den Fokus auf KI hat und nicht auf den Kerngeschäft, was vorher sehr gut gelaufen ist von der Sache her. Das könnte gegebenenfalls Konkurrenten dazu bewegen, diese Nische stärker zu besetzen. Also AMD zum Beispiel versucht dieses Feld Grafikkarten und Consumer-Chips natürlich auch stark zu besetzen, Intel auch. Die sind Intel momentan, jedenfalls im Grafikkartensektor, momentan relativ wenig erfolgreich. Also es bleibt sehr, sehr spannend dabei. Aber insgesamt, also die Zahlen waren schon Bombe, kann man nicht anders sagen. Also die haben geliefert, aber klar, das ist auch den KI-Hype geschuldet, ganz klar.
Ja, und dann bleiben wir nochmal beim Thema KI und da muss man sagen, dass da jetzt auch eine Ankündigung kam, das war ja auch in den letzten Wochen große Frage, wie positioniert sich eigentlich auch Apple, während ja Microsoft mit OpenAI unterwegs ist und Google ja auch eigene Systeme hat, wie was macht eigentlich Apple, und da hat man als Apple-User ja auch immer gedacht, irgendwie so Siri ist auch nicht mehr irgendwie State of the Art. Und da gab es jetzt auch die Ankündigung, dass man da eben mit ChatGPT auch zusammenarbeiten will, also mit OpenAI, und das in die Apple-Geräte integrieren wird. Denkst du, das ist jetzt die große Aufholjagd von Apple? Weil ja da mal sagen muss, warum hat Nvidia ja zum Beispiel auch die Apple, zum Beispiel was die Marktkapitalisierung überholt? Für Apple ja zum Beispiel auch die Apple-Aktie, die es ja nur 5% nur in Anführungsstrichen zugelegt hat. Im Vergleich zu anderen Tech-Aktien deutlich weniger, weil eben auch gesagt wird, ja, so die KI-Strategie bei Apple war jetzt noch nicht so eindeutig sichtbar. Wie schätzt du das Ganze ein?
Also ich glaube, Apple hat so ein bisschen den Zug verpasst im Vergleich zu den anderen Mitbewerbern. Ich glaube, eigentlich ist es auch ein ziemliches Novum zu sagen, dass man ChatGPT jetzt nutzt auf den iPhones. Apple hat eigentlich immer versucht, eine eigene Infrastruktur aufzubauen, auch ein eigenes Betriebssystem zu haben, eigene Produktlösung zu haben und bei den Produkten auch tatsächlich von der Hardware, von den Chips, möglichst auch unabhängig von anderen Anbietern zu sein. Also das war eigentlich so ein bisschen die Strategie. Und wenn jetzt eine Kernkomponente wie das Thema KI von einem Fremdanbieter ist, passt das eigentlich nicht so ganz klassischerweise zur bisherigen Apple-Strategie. Ich bewerte das eigentlich eher als negativ, die Ankündigung, und glaube eigentlich ein Stück weit, dass Apple damit vielleicht so ein bisschen auch offenbart hat, dass sie ein bisschen diesen KI-Trend verschlafen haben und nicht in der Lage sind, ein marktadäquates Produkt, was es mit tatsächlich jetzt ChatGPT mit OpenAI aufnehmen kann, zeitnah auf den Markt zu bringen. Also das ist so ein bisschen der Punkt. Die Anleger haben es ja auch nicht gesehen, haben die Aktie auch ein Stück weit verkauft. Ich glaube jetzt auch nicht tatsächlich, dass das jetzt total der Untergang von Apple ist. Das soll auch nicht so klingen. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht diese tolle Zukunftsgeschichte, die man gerne hören wollen würde. Also da hätte man sich tatsächlich eher gewünscht, dass Apple nochmal One More Thing präsentiert, wie es ja immer so schön da ist. Und das ist tatsächlich nicht gekommen. Okay.
Ja, also auf jeden Fall spannend, was so die KI-Rallye angeht. Die geht natürlich weiter, wie man auch am Kursverlauf der Nvidia-Aktie sieht. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es da Neuigkeiten gibt. Ansonsten erstmal hier kurz und knapp ein neues Marktupdate über Wirtschaft, über Aktienmarkt, über die Geldpolitik. Und wir melden uns natürlich nächste Woche wieder mit einem neuen Update. Ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.
Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir, wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.